Ja, ihr habt ja in den Vorträgen von Michael schon gehört, wenn man das Buch Numeri liest und nicht weiß, dass es um die Gegenwart Gottes geht, so als das Hauptthema, dann denkt man, das Hauptthema ist die Rebellion des Volkes. Ja, es kommt eine Rebellion nach der anderen, wenn man dieses Buch liest. Und am Ende kommen sie dann nach dieser von Gott auferlegten Strafe, nach diesen 40 Jahren, doch an die Grenze des verheißenen Landes. Sie kommen in die Ebene Moab, sie stehen vor dem Jordan. Und obwohl diese ganze Generation, die damals schon mal an der Grenze stand, gestorben ist, obwohl so viele in den Gerichten Gottes sozusagen die Gottesheiligkeit gespürt haben und dadurch verbrannt sind oder in irgendwelche Gruben gefallen sind oder sonst was, obwohl so viele gestorben sind, ist das Volk gigantisch groß. Und es verbreitet Angst und Schrecken vor den Völkern, die dort leben, zum Beispiel eben auch vor dem König der Moabiter, der hieß Balak. Und Balak wusste, was das Problem war mit diesem Volk. Er wusste, dieses Volk steht unter Gottes Segen. Ich weiß nicht, wie viel Balak verstanden hat davon, dass Gott in der Mitte des Volkes war, in der Gegenwart, Gottes Gegenwart wurde dabei, aber er wusste, dieses Volk steht unter Gottes Segen. Und deshalb wusste er, die einzige Chance, die wir haben, ist, wenn dieses Volk nicht mehr unter Gottes Segen steht, wenn es verflucht wird. Und so holte er sich einen echten Profi der damaligen Zeit, wenn es ums Thema Verfluchen ging. Das war ein gewisser Mann namens Bileam. Er versprach ihm echt viel Geld, damit er dieses Volk verfluchte, und Bileam kam und musste ihn sofort allen Wind aus den Segeln nehmen, denn Gott hatte ihn sehr, sehr deutlich gemacht: Du darfst nur das sagen, was ich dir sage. Und Bileam musste dann einfach sagen, siehe, zu segnen habe ich empfangen, er hat gesegnet und ich kann es nicht abwenden. Ja, Kapitel 23, Vers 20. Und am Ende, also die probieren es immer wieder, dieses Volk muss doch irgendwie zu verfluchen sein. Und am Ende muss dieser heidnische Wahrsager im Auftrag dieses heidnischen und voller Hass gegen Gottes Volk erfüllten Königs sogar den Messias ankündigen. Ja, Kapitel 23, Vers 17, da steht: Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob. Ein Zepter erhebt sich aus Israel. Und das hat sich erfüllt. Und wenn ihr die Geschichte zu Weihnachten hört über die Weisen aus dem Morgenland und dann die Geschichte vom Stern über Bethlehem, es war ein heidnischer Wahrsager, der diese Prophezeiung geben musste. Also Mose konnte jeden Morgen aus seinem Zelt rauskommen, und er war sich sicher, Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Und ihr wisst, was das jetzt bedeutet nach den Vorträgen, dass Mose das sagen konnte. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Und Gott konnte sagen, als er das Licht, die Sonne wieder aufgehen lassen hat über sein Volk, und das Murren des Volkes ist auch jeden Tag wieder neu. Und nicht bloß das, es wurde eigentlich jedes Mal schlimmer. Und so müssen wir dann nach dieser herrlichen Offenbarung, wo das Volk unter dieser großen Gefahr stand, nach dieser herrlichen Offenbarung des Messias, wo Gott seine ganze Herrlichkeit und Gnade gezeigt hat, im nächsten Vers, ja, also im nächsten Kapitel, im ersten Vers lesen, wir haben es schon gehört, Kapitel 25, Vers 1, so mir nichts, dir nichts, und Israel ließ sich in Sittim nieder und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter, und dieser luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Also am Anfang vom vierten Buch Mose, ja, wo es dann langsam loswandert in die Wüste, da murrte das Volk gegen Gott. Sie waren unzufrieden. Und jetzt am Ende betreiben sie offenen Götzendienst. Noch ehe sie das verheißene Land erreicht haben, noch ehe sie da reingekommen sind, beten sie schon die Hauptgottheit, ja, den Götzen dieses Landes an, Baal, der hier in diesem Kapitel den Namen Baal Peor hat, weil das Land, der Landstrich dort Peor hieß. Und man fragt sich, hey, wie konnte das passieren? Nach all dem, was sie jetzt erlebt haben, nach all den Gerichten auch, dass sie jetzt noch einen draufgelegt haben. Und die Antwort ist: freier Sex mit den Töchtern der Moabiter und Midianiter. Ja, es begann auf rein körperlicher Ebene, Sex und Unzucht, und es endete dann auf geistlicher Ebene, Anbetung des Götzen Baal. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt heute Abend: Verführung. wenn uns die Welt lockt. Vielen Dank, dass ihr das noch geändert habt. Ich hatte nämlich nicht so eine tollen PowerPoints mit den Kamelen. Schön. Also das Volk Gottes hat seit jeher bis heute mit zwei Hauptangriffen des Teufels zu kämpfen. Und zwar Verfolgung und Verführung. Was wir bei der verfolgten Kirche erleben, das passt überein mit der Biliams-Geschichte. Sicherlich die meisten von euch kennen diese Geschichte. Gerade die verfolgte Kirche ist am widerstandsfähigsten. Sie ist einfach nicht von Gott wegzubringen. Sie steht unter seinem Schutz, was an der besonderen Treue der Christen deutlich wird. Ja, Menschen sind ins Feuer gegangen, sie haben sich kreuzigen lassen, zersägen lassen, zerreißen, sie haben sich sonst wie martern lassen für Christus. Viele sind ins Gefängnis gegangen für Christus. Viele haben Leid und Entbehrung und nicht zuletzt Angst und Sorgen auf sich genommen für Christus. Viele von euch kommen ja aus russlanddeutschen Gemeinden und ihr kennt die Geschichte ja von den vielen russlanddeutschen Gemeinden in der ehemaligen Sowjetunion. Was haben die ertragen? Welchen Druck haben die ertragen müssen? Und die sind treu geblieben. Und so viele von ihren Predigern und Pastoren sind ins Gefängnis gegangen und ins Arbeitslager gegangen. Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren hatten wir einen dieser Brüder, der selbst im Gefängnis war, hier. Und er hat uns ein Bild von so einer Straße gezeigt, da irgendwo in Sibirien. Und diese ganze Straße ist eigentlich nur ein Grab, weil die Bauarbeiter, die die Straße bauen mussten, Christen, vielfach Christen waren, die dann dort gestorben sind und einfach mit ins Fundament der Straße kamen. Was haben die ertragen? Aber der Teufel konnte die Gemeinde nicht vernichten. Er konnte den Glauben nicht ausrotten. Im Gegenteil, wir können heute noch die Früchte dieser Brüder und Schwestern sehen. Noch heute gibt es dort Gemeinden und dadurch, dass sie in die Lagern und Gefängnissen waren und das Wort verkündet haben, ist dort noch heute fruchtbarer Boden. Der Teufel mit all seiner Macht und mit all seiner grausamen Verfolgung, er kann die Gemeinde nicht überwinden. Gott schützt sie. Eine Situation, die wir in unseren Gemeinden in Deutschland heute nicht wirklich kennen. Die Welt, die drückt nicht auf die Gemeinde von außen mit Verfolgung, sondern sie zieht und sie lockt mit Verführung. Und das wirkt sich zerstörerisch aus. Wisst ihr, früher sind die Christen für Christus in ins Gefängnis und in den Tod gegangen. Heute geben Christen noch nicht mal ihr Smartphone für Christus her, auch wenn sie es täglich zur Sünde verführt. Schaut auf das Volk Israel. Die Wüste lag hinter ihnen. Sie sind jetzt endlich an der Grenze zum verheißenen Land. Und sie schmeißen sich den Baal an den Hals. Ja, Vers 3, und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor. Sie hängten sich an ihn. So kann man das auch übersetzen. Nun, Götzendienst, egal welche Ausprägung er hat, er bietet uns so viel Gutes, so viel Genuss und Freude und Spaß und wahres Leben. Wisst ihr, die Botschaft des Götzendienstes um uns herum, die geht richtig rein. Es geht um dich. Und es tut dir gut. Und es ist wirklich nicht so schlimm. Und es fällt hierzulande leicht, Christ zu sein und gleichzeitig alle Vorzüge der scheinbaren Freiheiten, die uns umgeben, zu genießen. Die Welt um euch herum, die sagt euch nicht, sag deinem Gott ab, kehre dich ab von Gott. Das sagt sie nicht, nein, glaube an deinen Gott, mach das nur. Aber wende dich auch uns zu. Werde auch unser Freund. Jakobus schreibt in seinem Brief, Kapitel 4, Vers 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Und dementsprechend lesen wir dann hier in unserem Predigttext, Kapitel 4. Mose 25, Vers 3b, da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Und was ging dann wohl ab in dem Volk? Ja, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt nachvollziehen können. Die haben also eben gerade noch fröhlich, ausgelassen, ekstatisch gefeiert. Sie haben gemeinschaftlich mit Völkern, die sie eigentlich vernichten wollten, die den Segen Gottes, den Schutz Gottes über ihnen zunichte machen wollten. Deshalb haben sie ja zum Götzendienst verführt, weil das mit dieser Verfluchung eben nicht geklappt hat. Sie haben gemeinschaftlich mit diesen Völkern gefeiert, Götzen angebetet. Und dann brach auf einmal die Plage aus. Und Menschen starben daran. Und dann sollten Richter losgehen und die Strafe an den Obersten des Volkes vollstrecken. Und nicht nur das, die Toten, die dann getötet werden sollten, die sollten aufgehangen werden. Und das war nochmal ein besonderes Zeichen der Abschreckung. Es sollten wirklich alle erschüttert werden über das, was hier passiert ist. Die Menschen sollte das Entsetzen packen angesichts des Abfalls. Und tatsächlich, das Volk beginnt zu kreischen, zu weinen. Sie kommen zum Eingang der Stiftshütte, sie kommen also in die Mitte des Lagers und wir können uns vorstellen, Mose steht dort schon und was macht er? Der tritt für das Volk ein, der versucht wieder die Plage abzuwenden, so wie er es immer getan hat. Und dann lesen wir Vers 6. Und siehe, ein Mann aus den Kindern Israels kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, während sie weinten vor dem Eingang der Stiftshütte. Also ich weiß nicht, wie oft ihr die fünf Bücher Mose durchlest und ihr habt es vielleicht mitbekommen, im zweiten Buch, im dritten Buch sowieso, aber auch im vierten Buch. Es gibt unheimlich viele Gesetze, die drehen sich nur um Reinheit, um die Reinhaltung des Lagers. Das war super wichtig, weil Gott war bei ihnen. Und bisher sind die Israeliten zum Sündigen ja auch rausgegangen. Sie sind zu den Moabitern und Midianitern gegangen. Und das war schon schlimm genug. Und jetzt, als die Plage schon ausgebrochen war, als das Gericht im vollen Gange war, als alle wussten, wie schwer sie sich versündigt hatten, da bringt einer der Fürstensöhne, also einer der Elite, eine Frau mit ins Lager rein und geht mit ihr in sein Zelt rein, um dort mit ihr Unzucht zu treiben. Nun wisst ihr, es gibt ziemlich viele Götzen, von denen wir umgeben sind. Ich habe mal eine Predigt darüber gehalten und hab die genannt, die Top 10 der Götzen, und momentan wird das auch ein bisschen als Artikelserie auf unserem Blog veröffentlicht, könnt ihr gerne nachlesen. Gesundheit wird zum Götzen, Familie, Liebe, Erfolg, Macht, Schönheit, sogar Selbstmitleid kann ein Götze werden. Aber der Götze Sex gehört zu den gefährlichsten. Und das ist mein zweiter Punkt. Warum ist Unzucht so verführerisch? Oder eben anders gefragt, warum ist der Götzesex so gefährlich? Unzucht wurde ja hier in diesem Fall zum Türöffner zum Götzendienst des Baal. Aber wir müssen wissen, Unzucht selbst ist auch schon Götzendienst. Und andersrum, Götzendienst wird ganz oft mit Unzucht beschrieben. Das Volk hurte anderen Göttern nach und so weiter. Also warum ist Unzucht so verführerisch für uns? Ich denke zuerst, weil es in unserer Gesellschaft so normal ist. Anscheinend wie damals auch. Die kommen da an in Sittim und das nächste Aktion ist, wir gehen mal rüber zu den Moabitern und Midianitern und sehen mal, was dort geht. Ja? Und das ist in unserer Gesellschaft eben auch so. Es ist total normal. Sexuelle Freizügigkeit und Vielfältigkeit, die hat nicht wie erhofft den Weltfrieden gebracht. Es war wirklich so, die 68er Generation, die hatte gedacht, okay, wenn wir endlich sexuelle Freiheit haben, dann haben wir keine Kriege mehr. Okay, sie haben jetzt herausgefunden, das hat's nicht gebracht. Aber die Sache an sich ist gut, normal und schadet keinem. Wisst ihr, das ist das Dogma unserer Gesellschaft. Und dieses Dogma hat Einfluss auf uns. Ja, wir sind eben längst nicht mehr so schockiert über die Perversitäten unserer Zeit. Und wir schauen vielleicht auch nicht mehr weg, wenn wir diverse Szenen und Bilder sehen in irgendwelchen Serien oder Filmen. Weil das ist ja überall, das gehört ja dazu. Das ist halt authentisch verfilmt und so weiter. Ne? Wisst ihr, Arsen war über viele Jahrhunderte ein sehr beliebtes Gift für Mörder. Wisst ihr warum? Man konnte, wenn man Arsen in kleinen Mengen so dem Essen beifügte, der Person, die man umbringen wollte, konnte man das nicht nachweisen. die wurde einfach krank und ist irgendwann an einer Krankheit, die keiner kannte, gestorben. Also Arsen hatte den Vorteil, dass es so langsam jemand vergiftete, aber definitiv zum Ziel führte. Und ich denke, so ist es mit der Bilderflut, die uns umgibt. Ja, wir denken, es ist doch nicht so schlimm, das ist doch normal, das ist doch überall. Aber wir werden Stück für Stück vergiftet mit all diesen Bildern. Ich selber, ich hatte mal das Vorrecht, tatsächlich durch die Wüste reisen zu dürfen. Leider nicht mit einem Kamel, ich musste mit dem Fahrrad fahren. Es war sehr anstrengend und wir hatten alle möglichen Krankheiten, das war auch nicht schön. Die Leute dachten, wir sind weiß, wir kommen aus dem reichen Europa, die wollten nur Geld von uns, die wollten uns nicht helfen, obwohl wir kein Geld hatten und Hilfe brauchten. Also es gab negative Erfahrungen, aber insgesamt sehne ich mich nach dieser Zeit zurück. Und ich hatte ein wunderbares Erlebnis in dieser Zeit. Denn ich bin mit einem Freund durch die Wüste gefahren. Und ihr müsst euch vorstellen, in so einem muslimischen Land, da gibt's keine Werbeplakate irgendwo. Da gibt's kein Fernsehen, was wir hätten sehen können. Kein Radio, keine Zeitschriften, keine Bücher. Selbst die Frauen haben irgendwelche Vorhänge oder Umhänge oder Tücher um. Ich war dort mehrere Monate unterwegs in diesen muslimischen Ländern und durch die Wüste und wir waren dann wirklich in der Wüste und es gab nur Sand und wir sind halt auch nicht so schnell vorangekommen und das Einzige, was ich hatte, war meine Bibel. Und wisst ihr was, ich hatte nie davor und nie danach so eine intensive Zeit mit Bibellesen und mit dem Gespräch mit Gott. Ich habe am Ende dieser Zeit über jegliche Kleinigkeit mit Gott gesprochen, weil ich hatte nichts, was mich abgelenkt hat. Ich hatte vor allen Dingen keine Bilder, die mich irgendwie verführt haben. Es war einfach immer nur Sand. Ja, und wir hatten keinen Manna, aber wir hatten weißen Reis und auch nur weißen Reis. Es war so ein bisschen ähnlich. Aber unsere Welt ist komplett anders. Es ist eine Bilderflut, die wie ein Gift uns Stück für Stück flutet. Es ist völlig normal. Das ist das Erste, warum es so für uns so gefährlich ist. Der zweite Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr noch Marius Müller-Westernhagen kennt. Ihr seid ja alle so jung. Aber er hat ein Lied geschrieben, völlig willenlos. Ja? Das klingt ganz witzig, wenn man das Lied so hört. Es geht natürlich um seine Beziehung zu den Frauen. Und auch wenn es vielleicht ganz witzig klingt, es ist bitterer Ernst. Die Mischung aus unserer sexuellen Begierde in uns und der sexuellen Verführung um uns, die macht uns willenlos. Die macht uns vernunftlos, die macht uns besinnungslos. Ja, Simri, dieser Mann hier aus Vers 6, ich glaube nicht, dass der noch wusste, was er tat. Ich glaube, er war mit der Person zu vergleichen, aus dem wir in den Sprüchen hören, er war wie ein Ochse auf der Schlachtbank. Ja, in den Sprüchen lesen wir Kapitel 7, ab Vers 18. Da kommt die Verführerin. Komm, wir wollen uns an Liebe berauschen bis zum Morgen, uns an Liebkosungen erfreuen. Denn der Mann ist nicht zu Hause, er ist auf eine weite Reise gegangen, er hat den Geldbeutel mitgenommen, also quasi, der kommt doch ewig nicht wieder. Er kommt erst am Tag des Vollmonds wieder heim. Durch ihr eifriges Zureden verleitete sie ihn und riss ihn fort mit ihren glatten Worten, sodass er ihr plötzlich nachlief, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zur Bestrafung des Toren, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet. Wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihn sein Leben kostet. In diesem Bereich verlieren wir so schnell unseren Willen, unsere Vernunft, unsere Besinnung. Warum ist das so? Warum verlieren wir da so schnell unsere Kontrolle? Das bringt mich zum dritten Punkt, warum das so verführerisch für uns ist. Weil wir in diesem Bereich, im sexuellen Bereich, auf allen Sinnen ansprechbar sind. Also nicht nur unsere Augen. Auch das, was wir hören, was wir schmecken, was wir riechen, was wir fühlen, was wir tasten, alle, auf allen Sinnen können wir, in diesem Bereich der Sexualität sind wir empfänglich. Und wisst ihr, das wird wunderbar positiv im Hohelied Salomos beschrieben. Da geht's kapitelweise, Gedicht für Gedicht, um die Liebe, wie sie mit allen Sinnen bis zum Rausch genossen wird. Mit allen Sinnen. Und das bringt mich zum vierten und zu meinem Hauptpunkt, warum der Götzesex so gefährlich ist. Die Antwort lautet, weil Gottes Gabe der Sexualität so herrlich ist. Weil es so eine wunderbare, herrliche, geniale Erfindung Gottes ist. und weil der Missbrauch des Schönsten zum Schlimmsten führt. Der Missbrauch des Besten führt zum Schlechtesten. Wisst ihr, es ist Gottes Gebot, dass wir die erotische Liebe genießen sollen, dass wir uns daran berauschen und große Freude haben sollen. Ich lese uns einfach mal ein paar Verse aus dem Hohelied Salomos. Wie schön, in Kapitel 7, Vers 7, wie schön bist du und wie lieblich, sagt jetzt der Mann zu seiner Frau, o liebevoller Wonnen, dieser dein Wuchs ist der Palme gleich und deine Brüste den Trauben. Ich sprach, ich will die Palme besteigen und ihre Zweige erfassen. Dann werden deine Brüste mir sein wie die Trauben des Weinstocks und der Duft deiner Nase wie Äpfel und dein Gaumen wie der beste Wein. Und dann antwortet die Frau, der meinen Geliebten sanft hinuntergleitet, über die Lippen der Schlafenden rieselt. Das sind Bilder, wo uns Gott deutlich macht, so soll es sein. Ja, wie Düfte von Blüten und wie gute Früchte und wie Wein sogar berauschend sein kann. So soll die erotische Liebe sein. Und wisst ihr, so über Sex zu denken und das von der gemeinsamen Liebe zu erwarten und dann auch zu erleben, das ist eben keine Sünde, sondern das ist Gottes Wille. Aber es ist klar, der gottgegebene Rahmen und damit die Grundlage für den Genuss ohne Reue, aber mit Freude, ist der Ehebund. Und wisst ihr, das Besondere am Ehebund, das ist seine Exklusivität und seine Verbindlichkeit. Und das ist das, wo das Hohelied Salomos den besonderen Wert drauf legt, auf die Exklusivität und auf die Verbindlichkeit. Es geht um eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Für immer, ja. Es geht um Treue. Und es ist so, nur bei einer exklusiven und verbindlichen Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau verlangen beide voll und ganz nacheinander. Weil sie ihr Verlangen eben nirgendwo anders stillen. Sie sind voller Verlangen und sie stillen es nur miteinander, aneinander. Und beide geben sich voll und ganz einander hin und beide werden dann so die süßesten Früchte ihrer gemeinsamen Liebe ernten dürfen, genießen dürfen. Und jetzt kommt der genialste Punkt und so werden sie dann tiefer begreifen und bezeugen, wie herrlich es ist, dass sie in einer exklusiven und verbindlichen und ewigen und unzerbrechlichen Beziehung mit dem allmächtigen Gott leben. Das sollen wir dadurch erkennen und bezeugen in der Welt. Versteht ihr, Gott schuf Sex zu seiner Verherrlichung und zu unserer Freude. Aber der Mensch hat daraus den schlimmsten Götzen gemacht. Und dieser Götze, der Götze Sex, der fordert viele Opfer. Es gibt keine freie Sexualität. Es gibt kein Free Porn oder was auch sonst. Unzucht und Versklavung wird vermarktet, um Menschen in ihrer Unzucht und Versklavung noch zu fördern. Unzählige Frauen, Männer sicherlich auch, wurden durch Pornografie misshandelt und regelrecht versklavt. Sie erlitten und erleiden entsetzliches Leid. Physische, psychische Krankheiten, selbst Abtreibung gehören in dieser Szene zum Alltag. Menschen werden zu Produkten, zu einem Stück Fleisch, zur Selbstbefriedigung degradiert. Und der das macht, der das konsumiert, der da mitmacht, der begibt sich selbst unter die Macht dieses Götzen. Er gibt sich selbst in die Sklaverei. Und wisst ihr, das, was dann für diese geniale Gabe der Sexualität gilt, das gilt dann für uns Menschen. Der Mensch ist von Gott geschaffen worden als Krönung der Schöpfung. In seinem Ebenbild, ihn zu verherrlichen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und er wird zu einem Diener des Teufels, zu einem Sklaven der Sünde, zu jemand, der Gott die Ehre raubt, zu jemand, der eben nicht mit Gott zusammen sein kann, sondern der so weit weg wie nur möglich von Gott sein muss, der unter Gottes Gericht steht. Der Missbrauch des Besten führt zum Schlimmsten. Und die Frage ist natürlich jetzt, okay, was können wir tun? Was können wir tun, um rein zu bleiben, um treu zu bleiben, um Sexualität wirklich genießen, einmal genießen zu können, ohne Reue, ohne Scham, ohne schlechtes Gewissen, sondern im Gegenteil in Freude und in Anbetung. Was können wir tun, um mit unserer Sexualität unserem Ehegatten oder zukünftigen Ehegatten zu dienen und ihn damit zu erfreuen und so Gott zu verherrlichen. Was können wir tun? Hey, wir sind in der Wüste und wir sind umgeben von diesen Verführungen. Es ist egal, zu welcher Seite ich schaue. Ich bin überall von Götzen umgeben und eben besonders von diesem Götzen. Das ist mein dritter Punkt. Was können wir tun? Und meine erste Antwort an euch ist viel. Wir können viel tun. Denn wir haben in diesem Bereich oftmals vielleicht so mehr dieses Denken, kann man halt nichts machen. Gott hat mich ja auch so geschaffen. Ich lebe nun mal in dieser Welt und so weiter und so fort. Ich habe es probiert, ich habe es nicht geschafft. Ich sage euch das, wir können viel tun, so viel, dass ich jetzt längst nicht alles sagen könnte. Ja? Es gibt sehr viele gute Bücher, die ihr dazu lesen könnt. Ich habe jetzt hier zwei am Bethanien-Büchertisch gefunden. Es gibt noch welche, die wirklich wunderbar sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Also, aber wir haben natürlich die Bibel. Und es ist so, dass Gott in der Bibel vor allem diese Sünde sehr oft anspricht. Es geht sehr oft um sexuelle Unzucht. Wir haben Gott sei Dank auch dieses herrliche Buch Hohelied, wo es uns mal positiv vorgeführt wird. Aber wir haben sehr viele Texte, wo es um Unzucht geht. Und wisst ihr was? Das bedeutet, das Thema ist für Gott kein Tabuthema, so wie in vielen Gemeinden vielleicht bei uns. Und wenn Gott dieses Thema zum Thema macht, dann geht es ihm nicht nur darum, dass er uns zeigt, wie schlimm und schrecklich das alles ist, sondern dann will er uns helfen. Dann will er die Sünde nicht nur verurteilen, sondern er will uns helfen. Und Gott will, dass wir diese Sünde bekämpfen und er sagt uns, ich will euch dabei helfen mit meinem Wort. Und es kommt darauf an, dass wir diese Hilfe gebrauchen. Und ich empfehle diese Bücher, weil diese Bücher teilweise wirklich sehr gut helfen, dieses Buch zu gebrauchen. Aber Gott gibt uns noch eine andere Hilfe zur Seite, nämlich unsere Mitchristen. Ja, wir müssen unsere Glaubensgeschwister in Anspruch nehmen. Und dazu gehört, dass ich mich jemand offenbare mit meinen Problemen, mit meinem Kampf, mit meiner Sünde, vielleicht sogar mit meiner Sucht. Dazu gehört, dass ich möglichst jemand habe, dem ich regelmäßig Rechenschaft geben kann. Gott hat meiner Familie vor ungefähr einem Jahr eine neue, größere Wohnung geschenkt. 200 Meter von meiner alten entfernt, das war genial. Ich habe den Umzug mit einem Hänger gemacht, ohne Auto, weil es ging leicht bergab. Aber das war eine Raucherwohnung. Ja, ich musste da wirklich alles neu machen. Alle Wände, alle Böden und alles neu. Ich hatte so einen kleinen Nebenraum und dort habe ich dann diese alte Decke runtergenommen. Das war so eine Strohdämmung. Ich habe mich runtergenommen und wollte mal drunter gucken und überall Schimmel. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Schnell wieder zugeschoben. Und schön Silikon ringsherum, damit der Schimmel gut wachsen kann. Wisst ihr was? Wir lachen, aber wir machen das, genau das mit unserer Sünde. Schön im Dunkeln halten, damit sie schön weiter wachsen kann. Ich habe selber diesen Kampf gekämpft und ich bin so oft gefallen. Ich war nicht siegreich. Ich dachte, ich werde es nie schaffen. Bis zu dem Tag, als ich dann zum Telefonhörer griff und dann zwei gute Freunde angerufen habe und gesagt habe, Leute, das ist mein Problem. Und ihr müsst mir helfen. Und wisst ihr, ich kämpfe immer noch. Es ist nicht so, dass der Kampf irgendwann völlig aufhört. Wir sind von dem Götzen umgeben. Aber das war der Tag, wo ich anfangen konnte, siegreicher vorzugehen. Und vielleicht noch ein Punkt, was man sich auch fragen muss, ist, warum konsumiere ich denn zum Beispiel Pornografie? Warum betreibe ich denn diese oder jene Unzucht, was auch immer das jetzt ist? Was steckt denn dahinter? Manchmal ist man so sehr auf dieses Problem fixiert, dass man denkt, das ist eigentlich mein einziges Problem, was ich noch habe. Also wenn das nicht wäre, dann wäre ich echt glücklich, dann wäre ich frei, dann könnte ich, ach Herr, wäre das herrlich. Wenn dieses Problem nicht wäre. Aber manchmal ist es so, dass sich hinter diesem Problem noch andere verbergen. Dass es gar nicht unser einziges Problem ist. Zum Beispiel, dass ich unzufrieden bin mit Gottes Führung in meinem Leben. Vielleicht bin ich unzufrieden, vielleicht bin ich verbittert darüber, dass ich noch keinen Partner habe, dass ich immer noch alleine bin. Und ich murre gegen Gott. Und das ist dann der Auslöser, warum ich mich dieser Sünde hingebe. Also, was können wir tun? Viel. Aber der Kampf bleibt uns nicht erspart. Und wir sollen ihn von ganzem Herzen angehen. Wir sollen radikal sein. Jesus sagt, wenn dich dein Auge verführt, reiß es aus. Wenn dich deine Hand verführt, hack es ab. Jesus sagt nicht, verstümmelt euch. Aber Jesus sagt uns, werdet radikaler in eurem Denken über eure sexuelle Reinheit. Und amputiert das aus eurem Leben, was euch verführt. Der Kampf ist hart. Aber wisst ihr was? Der Kampf ist nicht nur hart, weil wir so sehr von der sexuellen Verführung umgeben sind. Durch die Medien und durch die Werbung in der Stadt und dadurch, wie sich die Menschen kleiden und geben ab 18,5 Grad plus. Und vielleicht noch durch die Chats, die ich habe und durch Pornografie und was es auch immer ist. Es ist hart und es ist schlimm, dass es so ist. Wisst ihr, was unser Problem ist? Anstatt den Kampf aufzunehmen, suchen wir die Verführung. Sprüche Kapitel 7, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Ich habe da gerade schon ein paar Verse draus gelesen, wie auf einmal dieser junge Mann von einer Verführerin verführt wurde. Wisst ihr, wie das losging? Ich finde das Kapitel köstlich, schrecklich. Ja. Kapitel Sprüche 7, ab Vers 6, ja. Denn als ich am Fenster meines Hauses durch das Gitter schaute und die Unverständlichen beobachtete, bemerkte ich unter den Söhnen einen jungen Mann ohne Einsicht. Und was macht dieser junge Mann? Der strich auf der Gasse umher, geht spazieren, ist keine Sünde, kann spazieren gehen, nicht weit von ihrem Winkel und betrat den Weg zu ihrem Haus in der Dämmerung, am Abend des Tages, beim Einbruch der Nacht, als es dunkelte. Also eine sehr exakte Zeitangabe, ja. Also quasi in der Dämmerung, beim Einbruch der Nacht, als es dunkelte. Ja? Und ich sage euch was, Geheimtipp. Es ist keine Sünde, wenn die Dämmerung kommt, noch einen Spaziergang zu machen. Wirklich nicht. Aber es ist unheimlich bescheuert, genau in die Gegend zu dieser Zeit zu gehen, wo die Verführung nur auf der Straße lauert. Und was lesen wir dann? Ach, siehe da, lief ihm eine Frau entgegen, in Hurenkleidung, mit arglistigem Herzen. Sie ist unbändig und zügellos, ihre Füße können nicht zu Hause bleiben. Bald ist sie auf der Straße, bald auf den Plätzen, an allen Ecken. Da ergriff sie ihn und küsste ihn. Huch! Und den Rest kennt ihr schon. Wir spielen gern damit. Wir bewegen uns gern in diesem gefährlichen Bereich. Warum eigentlich? Ich glaube, weil wir wissen, dass Unzucht Sünde ist. Und wir wollen diese Sünde nicht tun. Wir dürfen sie auch nicht tun. Aber wenn ich mich ganz nah ran bewege, ohne sie zu tun, dann kann ich doch ein bisschen was miterleben, ein bisschen was mitbekommen. So ein klein wenig mit mich daran erfreuen. Sei es vor meinem Notebook zu Hause, sei es in meiner Beziehung. Und das Ende dieses gefährlichen Spiels ist natürlich von Anfang an klar. Die Verführung wird immer zu stark und man fällt und dann ist man erschüttert und erschrocken und man ist schockiert und man hat vielleicht sogar Ekel vor sich selbst. Man hat ein schlechtes Gewissen und solange dieses schlechte Gewissen anhält, ist man rein und dann lässt es langsam nach und dann fällt, da geht der ganze Kreislauf von vorne los. Schaut euch mal das Gericht Gottes über den Götzendienst an. Das war hammerhart, ja? Vers 4 und Vers 5. Wo die losgehen müssen und diese Oberen umbringen. Und dann Vers 9 lesen wir, 24.000 sind an der Plage gestorben. Dem Götzensex nachzuhuren ist keine Kleinigkeit. Es ist nicht etwas, was wir in unserem Leben akzeptieren dürfen, was wir hinnehmen müssen, wo wir uns einfach reinfügen müssen, sondern wir müssen dagegen kämpfen. Und je gefährlicher der Götze ist, desto härter muss dieser Kampf geführt werden. Und Pinhas macht uns das deutlich. Ja, Vers 7. Er sieht dort, wie dieses Pärchen ins Lager kommt. Und er wartet nicht lange. Der schnappt sich den nächstbesten Speer. Er geht dem Paar hinterher. Er geht ins Zelt. Und er durchsticht sie, als sie gerade beim Akt sind, beide durch den Unterleib. Das heißt, er durchsticht sie durch ihre Geschlechtsorgane. Ja, das ist die Ironie Gottes. Das Gerichtsurteil entspricht dem Verbrechen. Und wisst ihr was? Phinehas reagiert hier nicht über. So angesichts der angespannten Lage, dass er irgendwie durchdreht, dass er einen Aussetzer hat. Er agiert an Gottes Stelle. Er ist der Priester, der Stellvertreter Gottes. Und Gott segnet ihn und er ehrt ihn für diese Tat mit folgender Begründung, Vers 11. Phinehas, der Sohn Eleasers, der Sohn Aarons, des Priesters, hat dadurch, dass er mit meinem Eifer unter ihnen eiferte, meinen Grimm von den Kindern Israels abgewandt, sodass ich die Kinder Israels nicht verzilgt habe in meinem Eifer. Wir müssen kämpfen, aber das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass wir mit Speer oder Vorschlaghammer oder sonst was losgehen sollen und Unzucht um uns bekämpfen. Die Lehre von Phinehas ist die, wir müssen Götzendienst ernst nehmen und wir müssen ihn mit aller Kraft bekämpfen. Aber unser Kampf sieht heute anders aus. Gott sagt zu uns, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Ich sende euch als Gottesdiener in ein Land voller Götzendienst. Und an anderer Stelle sagt er uns, aber so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Liebt eure Feinde, liebt den Götzendiener. Nun wisst ihr, wir können den Götzendienst um uns herum nicht ausrotten. Sollen wir auch nicht. Nicht so wie zum Beispiel das Volk Israel im verheißenen Land das tun sollte. Aber wisst ihr, was wir können, tun sollen? Wir sollen davor fliehen. 1. Korinther 10, Vers 14, da steht, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Das schreibt Paulus in einem Kapitel, wo er in den Versen vorher genau auf dieses Ereignis anspielt und auf die ganzen anderen Rebellionen aus dem 4. Buch Mose. Und dann kommt er auf dieses Ereignis zu sprechen. Und dann ist seine Schlussfolgerung, deshalb sage ich euch, flieht vor dem Götzendienst. Und ein paar Kapitel vorher, 1. Korinther 6, Vers 18, ich glaube, das habe ich hier auch, der sagt das nochmal ganz konkret, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt nicht an seinem eigenen Leib. Sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, und jetzt das Thema vom 4. Buch Mose, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Gott ist doch in eurer Mitte. Gott ist in euren Herzen mit seinem Geist. Ihr seid mit ihm geistlich und leiblich verbunden. Aber nochmal, hey, wie soll ich in einer Welt voller Götzendienst, wie soll ich in einer pornografisierten Umwelt davor fliehen, wenn das jetzt der Rat ist? Ich kann doch nicht den ganzen Tag mich zu Hause einschließen. Und wenn ich das machen würde, da kommen doch gerade die verführerischen und sündigen Gedanken. Und deshalb komme ich jetzt zu meinem vierten und letzten Punkt. Was hat Jesus getan? Und erstmal müssen wir nochmal zu Phinehas kommen. Indem Phinehas so deutlich Gottes Zorn über der Sünde zeigte, durch die Exekution dieses Paares, wandte er den Zorn Gottes über dem Volk ab. Ja, wir lesen das Vers 13. Durch seinen Einsatz für Gott hat er Sühnung gewirkt. Das heißt, er hat Wiedergutmachung geleistet. Ja, das Volk Israel war schon wieder an dem Punkt, wo Gott gesagt hat, so jetzt ist zick. Ich weiß nicht zum wievielten Mal. Und jetzt war es Phinehas, der Sühnung gewirkt hat. Und dafür wird er belohnt. Gott gewährt ihm einen besonderen Bund des ewigen Friedens. Und wisst ihr, das bedeutet nicht nur etwas Besonderes für Phinehas und für seine Familie und für seine Nachkommen. Die Segnungen dieses Bundes, den Gott hier mit Phinehas schließt, die würden natürlich auf das ganze Volk übergehen, denn das Amt dieses Priesters war ja, Mittler zu sein zwischen Gott und dem Volk. Also schaut euch das nochmal an, was für ein haarsträubender Abfall des Volkes, welche Rebellion gegen Gott nach all dem, was schon davor war. Und doch spricht Gott am Ende seinem Volk zu, dass es immer einen Mann geben wird, der für dieses Volk eintreten wird und der Sühnung erwirken wird und der in Gottes Frieden vermitteln wird. Und wisst ihr, das ist ein ganz klarer Hinweis auf Christus, weil Christus ist unser Hohepriester. Der Hebräerbrief macht das kapitelweise deutlich. Christus ist dieser Hohepriester. Nun, wie reagierte Jesus, als er hier auf dieser Welt war, wie reagierte er auf Götzendienst, auf Unglaube, auf Murren? Ich glaube, fast immer sehr hart. Ja, ihr könnt ja mal lesen von der Tempelreinigung oder lest mal die Gerichtsreden über die Pharisäer und Schriftgelehrten. Also die sind hammerhart, weil sie murrten gegen ihn. Aber wie reagiert er ein ums andere Mal zu Ehebrechern, zu Prostituierten? Sei es die Frau am Brunnen, die schon so viele Männer hatte. Sei es die Frau, die ihm die Füße wusch im Haus des Pharisäers Simon. Oder sei es die Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt worden war und die jetzt gesteinigt werden sollte, die vor Jesus geschleift wurde, dass er jetzt damit anfängt. Er begegnete ihnen mit Barmherzigkeit und mit Liebe. Er hieß die Sünde nicht gut, aber er zeigte ihnen einen Ausweg aus dieser Sünde. Und wie sah der aus? Während es Pinhas Speer war, der die Sünder durchbohrte und so Sühnung für das Volk brachte, waren es die Nägel und der Speer eines römischen Soldaten, die Jesus durchbohrten und so Sühnung für die ganze Welt brachten. Wir sind Meister darin, unsere Sünden zu verheimlichen vor der Welt, vor der Gemeinde, vor der eigenen Familie, vielleicht sogar vor der eigenen Ehefrau oder Ehemann. Aber weißt du was? Du kannst deine Sünden nicht vor Jesus verheimlichen. Er sieht alles. Er ist bei dir. Er ist bei dir, wenn du dich in irgendwelche Ecken zurückziehst mit deinem Smartphone, mit deinem Laptop oder mit deiner Freundin oder mit deinem Freund, um dich irgendwie zu entspannen, um irgendwie Spaß zu haben. Er ist bei dir und er sieht alles. Er sieht den ganzen Abschaum, die ganze Perversität, die menschenverachtende und gottverachtende Sünde. Er sieht deine Ich-Sucht und er verdammt dich nicht. Im Hebräerbrief lesen wir, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Jesus weiß genau, worum es geht. Er hat all diese Anfechtung selber erlebt. Wir haben keinen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der an allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Jesus verdammt dich nicht, sondern er ruft dir zu, flieh dem Götzendienst und flüchte dich zu mir. Und ich vergebe dir diese ganze Schuld. Und ich wasche dein Herz rein. Und ich schenke dir wahres Leben, ich schenke dir ewiges Leben. Und ich gebe dir das, was deine dürstende Seele wirklich braucht. Ich gebe dir das, für was du geschaffen wurdest. Die Nähe Gottes. Ich gebe dir eine Beziehung mit mir, eine Gemeinschaft mit mir, Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Lass uns zusammen beten. Wir können dazu aufstehen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Herr, du sagst uns im Gesetz Moses, dass wir das Böse in unserer Mitte ausrotten sollen. Und das Böse, das ist nicht nur um uns herum, es ist in unseren eigenen Herzen. Und unsere eigenen Herzen sind so oft ein Schlachtfeld zwischen Gottesdienst und Götzendienst. Aber Herr Jesus, das Böse in unserem Herzen kannst nur du selbst ausrotten. Und du bist dafür am Kreuz gestorben, um unsere Herzen von Sünden zu reinigen. Herr, und deshalb bitten wir dich, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und wirke in unserem Herzen durch dein heiliges Wort und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, ich bitte dich für den, der am Boden liegt, der diesen Kampf schon aufgegeben hat. Mach ihm wieder Mut und hilf ihm wieder auf und gib ihm Kraft für den Kampf. Ich bitte dich für den, der diesen Kampf um Reinheit schon so lange treu kämpft, dass er weitermachen kann, dass er weiter Kraft hat, dass er das Ziel im Blick behält. Ich bitte dich, Herr, für die Ehen, für die jungen Ehen unter uns, Herr, dass du sie reichlich segnest, dass sie wirklich das erleben können, was du verheißen hast, dass sie sich völlig einander hingeben können und nacheinander verlangen können und einfach deine Herrlichkeit erfahren können. Ich bitte dich für die Paare, die sich kennenlernen, die auf dem Weg dahin sind, um zu heiraten, schenke, dass sie ihre Beziehung in Reinheit führen können, dir zur Ehre. Dass sie wirklich begreifen, was es bedeutet, den anderen zu lieben, nämlich treu zu sein, rein zu sein. Herr, und ich bitte dich auch für die Singles, für die, die vielleicht sich sehnen nach Gemeinschaft, nach Intimität, tröste sie, schenke ihnen, dass sie auch sie dich sehen. Herr, ich bitte für uns alle, dass wir alle erkennen, dass wir in dir alles haben. Herr, es ist so herrlich, auf dieser Konferenz mit so vielen gemeinsam mehr von deiner Herrlichkeit und Liebe zu erfahren. Und ich bitte dich, schenk uns, dass das unsere Freude jeden Tag ist. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen.